Ja, vielen Dank, Christian, für deine Einleitung. So aus der ersten Reihe betrachtet, hat das mit Papier und Röhren ganz gut ausgesehen. Vielen Dank. Genau. Ja, Gnade vor Recht. Ich habe eine Predigt zu dem Thema gehalten am 1. Advent, am 29. November. Und ich möchte gerne eigentlich dort anknüpfen und euch dort mitnehmen und euch den zweiten Teil von dieser Predigt machen, der heisst Gottes Energie. Der erste Advent ist schon ziemlich lang zurück. Darum gebe ich euch so ein kurzes Retrospektive, was wir nicht angeschaut haben. Wir haben damals anhand von Apostelgeschichte 15 ein Jerusalemer Konzil gemerkt oder gesehen, dass sie damals beschlossen haben, dass sie zu so die Einstiegshürde für die Nichtchristen absetzen und dabei tausendjährige Gesetze nicht mehr zur Anwendung bringen, dass die neuen Christen nicht erfüllen müssen. Wenn uns den Gedanken gemacht, wie es denn heute mit unseren Gesetzen, woher kommen die, stehen die in der Bibel? Wenn sie in der Bibel stehen, wenden wir alle Gesetze aus der Bibel an? Oder sagen wir, manchmal müssen so kontextsituativ, gewisse gelten nicht mehr, gewisse gelten noch. Man merkt auch, dass man mit diesen ganzen Gesetzen in der heutigen Gesellschaft einen schwierigen Punkt haben. Entweder sind wir so die Abgehobenen mit den Kirchen weit oben auf dem Berg oder wir sind auch die Radikalen, die irgendwie völlig in einer anderen Welt leben und gar nicht dazu passen. Als Antwort, das kann man gut lesen. Als Antwort habe ich dann, wie gesagt, einen Weg raus oder eine Antwort, die ich Jesus gegeben hat, ist so dein berühmte, wichtigste Gebot. Und er sagt, du sollst Gott lieben, du sollst dich selber lieben und du sollst deine Mitmenschen lieben. Also der Dreiklang, Gott, Mitmenschen und dich selber. Und ich glaube, der muss im Gleichklang sein und es darf nicht nur eins weggestrichen sein, nachher nur die anderen zwei oder sogar nur eins, dass man nur auf Gott konzentriert und sonst gar nichts mehr macht. Und als Beispiel zur praktischen Anwendung habe ich wie damals mal angeführt und gesagt, wenn wir versuchen, so das Leben von Jesus zu nehmen als perfektes Beispiel und jetzt sagen wir, jetzt weisst du, wie es geht und jetzt mach mal und mach es richtig und mach es perfekt, dass wir dann wahrscheinlich scheitern tun und dass es viel erfolgsversprechender ist, wenn wir wie mit Gott so in einer Symbiose, wie einen Tanzlehrer, wo den Schritt perfekt kann, mit uns nicht so geübten durchs Leben geht und tanzt, sondern uns kann führen, stützen, anleiten und dann zeigen, was durchgeht. Manchmal auch improvisieren mit ihm, einfach so. Das war der Ausgangspunkt gewesen und ich glaube, ich habe dazu mal gesagt, eigentlich müssen wir über das Thema noch viel mehr reden und viel mehr erzählen. Und das machen wir heute Morgen. Ich habe die Predigt aufgebaut in so vier Hauptteile. Zuerst möchte ich euch das Konzept von Gottes Energie näher bringen. Das ist ein Konzept, das Christian Schwarz entwickelt hat oder wieder neu belebt hat. Es ist eine systematische Theologie, das heisst, man nimmt ganz verschiedene Stellen aus der Bibel und versucht, aus all diesen einzelnen Stellen so das Gesamtbild herauszustellen. Das grosse Bild daraus heraus. Und das muss natürlich mit anderen Aussagen aus der Bibel auch übereinstimmen. Dann mache ich einen kleinen Exkurs in die Kirchengeschichte und einen kleinen Exkurs in die Naturwissenschaften. Und nachher, im letzten Teil, zeige ich euch nachher, wie man das konkret im Leben anwenden kann. Dass es eben nicht nur ein Konzept ist, sondern eine Anwendung findet tut. Genau. Es wird alles ein kurzen Einblick geben. Weil wenn ich über alles richtig predigen möchte, dann würde es etwa 2 Stunden dauern. Und das wollte ich euch heute Morgen nicht antun. Also wir starten mit der ganzen Sache eigentlich, oder mit dem ersten Bibelvers, und zwar Philipper 2, Vers 12, bis 15. Dort steht, liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt, in meiner Abwesenheit, müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln. damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Eigentlich einfach und doch recht herausfordernd. Und vor allem der mittlere Teil, den ich so geil markiert habe, das ist so der Kernteil, oder? Gott, das ist die neues Lebensübersetzung, Gott bewirkt in uns den Wunsch, das zu tun, und er gibt uns eine Kraft, dass wir es machen können. Ich bin in dem noch vertieft nachgegangen und habe mal nachgeschaut, was schreibt denn der Luther dazu. Der Luther formuliert es ein bisschen anders. Der sagt, Gott gibt uns das Wollen. Ich finde, Wollen ist noch ein bisschen stärker wie nur der Wunsch. Und das Vollbringen. Also nicht nur, dass wir Kraft haben, dass wir die Möglichkeit haben, das zu machen, sondern auch, dass wir es effektiv machen. Und ich bin weitergegangen, und der Christian Schwarz ist weitergegangen und hat gesagt, ja, was ist jetzt richtig? Und hat mal im Urtext nachgeschaut. Ich habe hier das Griechische aufgeführt, und ich keine Ahnung habe, was es ist. Aber übersetzt heisst es mit der Luther-Setzung, einfach mit dem griechischen Text eingeführt, denn Gott ist der Energisierer in euch von beidem Wollen und Energisieren nach seinem Wohlgefallen. Also ich habe hier noch das markiert, oder mit dem Epsilon, dem Nü und nochmal dem Epsilon und dem Rho könnte es Energie heissen, für die nicht so gut Griechisch können. Und da bin ich überrascht, oder? Das Wort Energie kommt in der Bibel vor. Und zwar etwa an 30 Stellen kommt es vor. Und immer im Kontext mit sehr wichtigen Situationen und sehr wichtigen Glaubensfragen. Dann habe ich mir überlegt, ja, was ist denn eigentlich Energie? Wir haben das Glück, man weiss ziemlich genau, wer das Wort Energie erfunden hat. Das war der Aristoteles, irgendwie 350 Jahre vor Christus. Und er hat einen Begriff gesucht, der nicht nur Macht oder Möglichkeit ausdrückt, sondern einen ganzen Prozess beschreiben tut. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu machen. Ich mache dann das und es gibt ein Ergebnis daraus. Und der ganze Prozess von Möglichkeit haben, etwas machen und ein Resultat erzeugen, dem Prozess hat er Energie gesagt. Und das Wort Energie hat dann Aufnahme gefunden im griechischen Sprachgebrauch, oder darum braucht es den Paulus 30 Mal in der Bibel, für so einen Prozess beschreiben, wo irgendetwas die Möglichkeit hat, die Möglichkeit ausnützt und dann ein Ergebnis erzielen tut. Bei der Übersetzung ins Lateinische ist dann der Begriff Energie verloren gegangen. Man hat den nicht übersetzt, da komme ich später noch darauf zurück, sondern andere Wörter gebraucht, wie eben Vollbringen oder Macht oder Möglichkeit oder Kraft. Und darum findest du, wenn du die Bibel aufschlägst, wahrscheinlich nie in deiner Bibel das Wort Energie. Es ist dann erst in unserem Sprachgebrauch wieder normal geworden, dass man es gebraucht hat, wo Naturwissenschaftler beim 19. Jahrhundert den Begriff wieder ausgegraben hat und für sich selber gebraucht hat. Was uns der Aristoteles schuldig geblieben ist, ist eine Definition von Energie. Was ist es denn genau? Er hat es nur beschreiben. Und wenn das für dich jetzt ein bisschen abstrakt getönt hat, versuche ich das dir jetzt auch zu beschreiben, was denn Energie ist. Lageenergie, potenzielle Energie, ist da zum Beispiel Wasser in einem Stausee. Das ist hoch in den Bergen oben. Das hat Lageenergie. Und das Wasser, das können wir ins Tal runterfliessen lassen. Und dann kann es entweder bewässern, ist vielleicht nicht ein Alpental, he? Kann es bewässern und Frucht bringen, oder es kann ein Wasserrad oder eine Turbine antreiben und damit Energie erzeugen. Oder elektrische Energie zu uns, muss ich sagen. Und mit elektrischer Energie kann man in der heutigen Zeit ganz viel machen. Also das Wasser in dem Stausee, das hat schon ein Resultat in sich. Wenn es runterfließt, dann macht es irgendetwas. Es treibt ein Rad an, das uns nachher hilft, sei es Mehl mahlen oder sei es elektrische Energie erzeugen oder Sachen bewässern. Es kann natürlich auch einfach runterfließen, unkontrolliert und Steine und Geröll mitnehmen, wenn wir es nicht kontrollieren. selbst wenn wir es in eine Röhre reinpacken, das Wasser, ganz gerade runterfliessen lassen, die Röhre ganz hart machen, dass es nichts auslösen kann. Wenn es unten ankommt, ist das Wasser wärmer. Weil wir Energie, das haben die Wissenschaft herausgefunden, die können wir nicht schaffen. Auf dieser Welt können wir keine, oder in diesem Universum können wir keine Energie schaffen. Die ist einfach schon da. Und wir können sie nicht vernichten, wir können sie nur abändern. Von Lageenergie in Wärmeenergie. Und das ist eigentlich erstaunlich. Es gibt Energie, es gibt etwas in diesem Universum, das wir nicht beschreiben können oder nicht definieren können als Menschen, das wir nicht erschaffen können und nicht vernichten können. Und die Bibel bringt es in Zusammenhang mit Gott. Ich glaube, das lohnt sich, zum Weiterforschen. Jetzt, wie kommt denn die Energie in der Bibel vor? Oder wie wird sie dort angewendet? Wie sieht das Energiekonzept aus? Wir kennen den Mechanismus von Ursache und Wirkung. Es regnet draußen, ich gehe in den Regenschutz raus, die Wirkung davon ist, ich werde nass. Die Ursache und Wirkung, die findet eigentlich immer in der sichtbaren Welt statt. Jetzt sagt aber Gott in Philipper 2, dass er eigentlich das beeinflussen tut. Er tut das Wollen beeinflussen, also die Ursache eigentlich. Er tut nachher die Wirkung und er erzeugt das Vollbringen. Er tut das Vollbringen beeinflussen, da ist es. Und erzeugt damit eine Wirkung. Mit Energie haben wir ja gesagt, das ist Möglichkeit, etwas machen und am Schluss eine Wirkung erzielen. Und Gott selber, indem er energisiert, ein Wort, das es auf Deutsch gar nicht gibt, energisiert das Wollen in uns, also die Ursache, die Wirkung, also das Umsetzen und die Wirkung. Das steht eigentlich in Philipper 2. Wie könnte das konkret aussehen? Das ist ein bisschen abstrakt. Gott hat mir zum Beispiel die Gabe von der Lehre gegeben. Und Gott hat mich auf die Bibelstelle im Apostelgeschichte 15 geführt. Und Gott hat mir im Gespräch mit dem Simon gesagt, hey, solltest du wieder mal das Buch von Christian Schwarz lesen. Also er hat das in mich hineingelegt. Jetzt, und eigentlich damit schon die Predigt für heute Morgen. Jetzt bin ich bei dieser Predigt dran und ich bin sicher, dass Gott wirken tut, dass er mich unterstützen tut. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass er auch bei euch eine Wirkung erzeugen tut. Gott energisiert mich, indem er mir die Predigt schenkt, die Fähigkeiten schenkt, indem er mich unterstützt beim Ausführen und indem er schon an euch wirken tut, dass er das, was für euch wichtig ist, aufnehmen tut. Jetzt sagst du vielleicht, gut, das ist nicht so viel Neues, das ist irgendwie logisch bei einer Predigt. Aber im Philipper 2 steht nicht explizit von Predigen, dort steht einfach von guten Taten machen, guten Werk tun. Das heisst, das gilt auch, wenn du für einen Nachbarn gehst, go posten. Wenn du einer Nachbarin gehst, mit ihr redest und ihr von Jesus erzählst. Das gilt, wenn du den Vorplatz wischen tust. Gott schenkt dir die Möglichkeit, er schenkt dir das Umsetzen und die Wirkung. Und das ist mir wie neu aufgegangen. Manchmal macht man häufig Gedanken, ja, wie wirkt denn das und kommt es denn echt gut und was soll ich jetzt sagen? Wenn wir das glauben, dann ist Gott der Stausee, wo das Wasser einfach so durch uns durchleiten tut und zack ins Tal ableiten tut, wo es etwas bewirken tut. Und es geht nicht ohne Wirkung aus. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Es ist wie es mal so eine erste Übersicht, wie die konkrete Anwendung ist und was für Auswirkungen hat, und ich euch gerne weiter ausführen. Genau. Wir machen jetzt einen kleinen Exkurs in die Kirchengeschichte. Weil die Frage ist natürlich, ist das jetzt komplett neu? Hat das der Christian Schwarz selber erfunden? Oder gibt es das schon lange? Dazu müssen wir einen Blick werfen in die Kirchengeschichte. Und zwar habe ich mal eine Unterteilung gemacht in die westliche Kirche, also römisch-katholisch, reformiert und Freikirche in Europa und die orthodoxe östliche Kirche. Jetzt sind ihr alle schon fleissig am Lesen, ich tue es euch ganz kurz noch erklären. der Ursprung der westlichen Kirche ist eigentlich die Gemeinde in Rom. Oder die Apostel, der Paulus und der Petrus waren in Rom. Und nachdem, als dann die Apostel nicht mehr da waren, hat man eigentlich von Rom aus, das war die Hauptstadt des Römischen Reichs, haben wir angefangen, die Gemeinden, die entstanden sind, in ganz Europa zu organisieren. Dadurch hat es eigentlich klare Regeln gebraucht und klare Organisationen. Und dadurch sind eigentlich die alten Kirchenväter, häufig haben die auch einen juristischen oder einen organisatorischen Hintergrund gehabt. Die Ostkirche ist eigentlich, wir haben ja auch schon mal gehört, dass im Jahr 70 nach Christus Jerusalem zerstört worden ist. Damit ist eigentlich im Osten die Hauptstadt zerstört worden und es hat viele die einzelnen Gemeinden gegeben, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Die sind also nicht so zentral organisiert gewesen, sondern dezentral, föderalistisch. Und ihre Kirchenväter mussten sich weniger um Organisation und Recht und Regeln kümmern, sondern haben mehr können denken und so das griechische Philosophentum weiterführen. Das hat eine grosse Auswirkung gehabt, zum Beispiel auf die Ansicht über das Denken von Sünde und Gesetz. So im westlichen Denken, wir dazu gehören, ist Sünde ein Gesetzesbruch. Die Lösung ist Bestrafung oder die Lösung durch Jesus. Und die Gemeinde ist so wie der Gerichtssaal. Da erfährst du, was richtig und falsch ist. Das ist vielleicht überspitzt formuliert, aber es geht in diese Richtung. Das östliche Denken über Sünde ist mehr, Sünde ist eine Krankheit. Die Lösung ist Heilung von dieser Krankheit. Und die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Und jetzt können wir Christian seine Röhre führen. Oder was ist richtig, was ist falsch? Oh. Ich mache sie kaputt, ich finde sie so schlecht. Nein. Oder vielleicht ist unser Kästchen-Denken im Westen, was gehört in die Box und was gehört außer die Box. Und vielleicht sind die Philosophen, denken das Ganze ein bisschen ründer und suchen ein bisschen die Ecke. Aber am Schluss ist beides das Gleiche. Wie der Paulus ja beschreibt, dass man nur ein Stückwerk sieht und noch nicht das Ganze. Und ich glaube, wir müssen nicht überlegen, was ist richtig und was ist falsch, sondern wie lernen, vielleicht neu beide Sichtweisen auf das Thema zu bringen. Und das ist noch schwierig, wenn du historisch geprägt bist von einer Sichtweise, vom Eckli-Denken. Du weißt, das muss doch ein Eckli sein. Und es kommt plötzlich ein anderer und erzählt, das ist ein Kreis. Und ich glaube, das müssen wir wie lernen. Das können wir nicht von heute auf morgen, sondern einfach offen sein für neue Gedanken und die aufnehmen und anschauen. Ich glaube, es ist wirklich beides. Oder? Wir brauchen Jesus. Wir sind Sünder. Und wir kommen in den Himmel und wir brauchen Jesus als unseren Erlöser. Aber wenn wir ihn angenommen haben und Gottes Kind sind, sind wir nicht automatisch gerade perfekt. Und dann muss vielleicht auch ein Weg von der Heilung stattfinden. Von der Rehabilitation. Und da habe ich manchmal sich bei mir selber echt das Strenge, jetzt mache ich es schon wieder falsch, jetzt bin ich schon wieder reingehauen und bin viel zu wenig gnädig mit mir und sage, nein, ich bin immer noch krank, ich muss langsam heil und heiler werden, gesund und gesünder werden. Darum finde ich das extrem spannend, die beiden Aspekte anzuschauen. Spannend ist natürlich auch noch Gottesbild. Bei uns ist das mit der Trinität sehr stark. Gott Vater als Schöpfer und Richter. Jesus als unser Befreier und der Heilige Geist als unser Anwalt oder als unser Fürsprecher. Auch wieder juristische Begriffe, haben Sie gemerkt. Und das östliche Bild, das die Trinität auch kennt, wo aber auch noch das grosse, unbeschreibbare, göttliche Wesen kennt, das man nicht beschreiben kann, das einfach unfassbar ist. Ich denke, das haben wir sicher auch. Und als dritte Form haben die noch die Gott, Wahrnehmen von Gott als unerschaffene Energie, als irgendetwas, wo wir es nicht erklären können, wo wir Gott mit dieser Energie können wahrnehmen können. Das Zusammenspiel, die Symbiose zwischen Gott und mehr als Mensch, wo wir vorher gesagt haben, wenn er eben durch uns wirken tut. Symbiose nicht mehr gleichwertige Partner, sondern Gott ist viel, viel grösser natürlich, aber gleich ist es ein Zusammenspiel und ein Hand in Hand gehen. Ich komme später noch vertieft auf das zu sprechen. Also grundsätzlich, ich finde es sehr spannend gefunden, extrem spannend, dass man aus der Geschichte das kann ableiten, wo wir stehen heute. Und beschreiben, warum wir da stehen, wo wir stehen. Jetzt ganz ein anderer Aspekt. Ich hoffe, ihr mögt noch und mögt noch in meinen Gedanken mitspringen. Auswirkung auf die Relevanz des Christentums, das war ja auch ein Thema. Es gibt einen spannenden Aspekt, noch ein Bibelstelle über die Energie steht, also Paulus redet hier über die Kraft von Gott und sagt, mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Das ist Luther-Übersetzung. Wenn wir den Originaltext wieder vornehmen, haben wir da wieder das Wort mit dem Epsilon am Schluss. Das heisst eigentlich, mit ihr energisierte er Christus, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Also Gott braucht Energie zum Leben erschaffen. Gott braucht Energie zum Leben erschöpfen. Die moderne Wissenschaft sagt, dass am Anfang, wo das Universum entstanden ist, einfach alles Energie war, enorm viel Energie. Und dann ist im sogenannten Urknall ist auch von Materien entstanden und das ganze Universum ist entstanden. Der Einstein hat das in der Formel Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat herausgefunden. Die sogenannte Schöpfungsformel. Die sagt, dass man aus Energie Masse kann machen kann, dass es ein Äquivalent gibt. Und in Epheser 1,20 lesen wir, dass Gott durch Energie schöpfen tut. Und ich finde das extrem spannend. Und was ich mit dieser Folie will zeigen, eigentlich in der Diskussion mit Nicht-Christen, lass uns doch aufs Gemeinsame konzentrieren. Lass uns mal dort anfangen und sagen, aha, du sagst, aus Energie ist das Universum entstanden. Ja, das sage ich auch. Gott hat mit seiner Energie das Universum erschaffen. Und wenn er sagt, ja, aber das hat Einstein anfangs 20. Jahrhundert von, dann sage ich, ja, stimmt, kann ich bestätigen, das steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel. Und dass dann vielleicht irgendjemand Interesse hat und sagt, hey, was in meinem Buch, was das schon 2000 Jahre steht, ich will drinnen lesen, ist viel grösser, als wenn wir mit ihm streiten, ob jetzt das Universum in 7 Tagen oder 7 Milliarden Jahren entstanden ist. Ich wollte einfach ermutigen, zum wirklich hören, was die Leute sagen und das aufnehmen und versuchen, das mit der Bibel in Einklang zu bringen und das Gemeinsame suchen, nicht das Auseinanderbringende. Ich glaube, wir müssen nicht die Leute verändern, da in unseren Kreis rein tun, in den Goldig, damit sie zu Jesus kommen, damit sie nachher in den Himmel kommen. Ich glaube, wir müssen einfach die Leute zu Jesus bringen, damit er sie verändern kann, damit sie in den Himmel kommen. Einfach so als wie soll man sagen? Als weiterer Aspekt von dem ganzen Thema, der mich sehr spannend dunkt hat. Ich hoffe, ihr mögt immer noch, weil jetzt gilt es ernst. Was hat das jetzt für persönliche Auswirkungen auf mein Leben als Stefan Huckenberger? Zuerst müssen wir noch zwei Aspekte von dieser Energie kennenlernen. Zum einen ist, dass die Energie unterschiedliche Arten von Energie gibt und dass sie unterschiedlich stark sind. Wir sehen das zum Beispiel im 1. Korinther, wo steht, und es sind verschiedene Wirkungen von Energie. Der Luther übersetzt Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Und im anderen Bibelvers, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Energie. Luther übersetzt wieder Kraft. Und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Also, wir alle haben Energien von Gott, aber nicht alle haben die gleichen. Und nicht alle Energien sind gleich stark in uns drinnen. Man kann Energien aber auch negativ einsetzen. Da hat es jetzt ziemlich viel Text drauf. Ich lese es euch gleich mal vor. Es schadet nie. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit energisiert oder am Werk ist, wie es der Luther sagt, in den Kindern des Ungehorsams. Also Satan will Energie nutzen, damit man sie negativ einsetzen tun. Und wie kann das passieren? Denn als wir im Fleisch waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz energisiert oder geweckt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tod Frucht brachten. Also die Energien wirken in uns innen Leidenschaften, die uns selber zerstören tun. Und jetzt, um noch zu zeigen, dass es nicht nur bei den Nicht-Christen ist, sondern es bei den Christen auch passieren kann. Ein Zitat von Paulus: Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Irgendwie eine gewisse Resignation, die ich persönlich aus meinem Leben auch kenne, wie es dir geht, weiss ich jetzt gerade nicht. Gut, also was wir jetzt gelernt haben, es gibt unterschiedliche Energien, sie sind unterschiedlich stark in uns und sie können positiv genutzt werden, indem man eine gute Predigt macht, und sie können negativ genutzt werden, indem man sie negativ einsetzt. Jetzt, wie ist das konkret? So möchte ich das zeigen, habe ich einen Selbstversuch gemacht und ich habe ihn überlebt. Oh nein, das muss ich noch zeigen. Ja, das kann man noch schnell zeigen. Ich glaube, der sündige Teil ist eigentlich eine Trennung von Gott. Oder wenn ich die Energie für mich selber brauchen will und sie nicht weitergebe, das ist eigentlich Sünde. Wenn ich das Ganze nur für mich selber brauche. Und das Ziel, das ich häufig damit anstrebe, ist unabhängig sein von Gott. Ich bin selber gross. Das war schon bei der Eva und dem Adam der Fall gewesen. Warum brauchen wir Gott? Wir sind doch selber gross. Wir können doch selber entscheiden, was gut und schlecht ist. Und ich glaube, diese Tendenz ist im Menschen drin. Selber gross sein, selber können, unabhängig sein und mehr für sich selber. Genau. Jetzt zum Selbstversuch, den ich überlebt habe. Es gibt so einen Test, es gibt so Fragen, die man ausfüllen kann, und dann sieht man so, welche Energien in mir selber stark sind und welche schwach sind. Oh nein, sorry, ich kann anhängen. Ich muss noch etwas einfügen, genau. Bevor wir zum Selbstversuch kommen. Also, nochmal zurück. es gibt verschiedene Energie. Nein, ich muss nochmal eins zurück, sonst lesen wir zu viel. Gut. Leider gibt es in der Bibel keine Liste mit allen Energien. Bei den Gaben gibt es so Bibelstellen, wo genau aufgelistet wird. Es gibt die Gabe, es gibt die Gabe, es gibt die Gabe und es gibt die Gabe. Das gibt es in der Bibel nicht. Wir wissen nur, sie wirken in uns, sie können positiv und negativ wirken. Und jetzt, zum erkennen, was für Energien es gibt, geht man dort an und schaut, was gibt es denn so für negative Auswirkungen, wo einfach stark in uns innen sind, die uns einfach antreiben tun. Und die Untersuchung ist schon uralt. Die hat ein alter griechischer Mönch etwa 380 nach Christus angefangen. Er hat herausgefunden, dass es so Grundgedanken gibt im Menschen, die uns immer wieder von Gott wegführen und zu Sünden anführen. Er hat 8 gehabt. Sein Schüler hat dann die 8 Grundgedanken mitgenommen, als er auf Rom gegangen ist. Und seit etwa 1500 Jahren ist die Theorie oder die Lehre von diesen unterdessen 7 Grundgedanken oder Grundeinstellungen, die uns einfach von Gott wegführen, weiter kultiviert worden. Ihr kennt das heute unter dem Namen die 7 Todsünden. Die heißen nicht Todsünden, weil sie besonders schlimm sind oder besonders häufig sind, sondern sie sind so wie die Grundgedanken, die von Gott wegführen. Was ist der Christian Schwarz gemacht? Er hat gesagt, die Grundgedanken könnten die Beschreibung sein für die Energien, die in uns innen liegen. Und diese 7 Grundenergien möchte ich euch jetzt vorstellen. Ihr seht dann hier jeweils die Energie. Die Sünde, die daraus entsteht, wenn man es negativ für sich selber einsetzen tut. Das biblische Modell, auf das gehe ich nicht ein. Denn die Idee dahinter ist, dass man die egoistische Energie umlenken tut auf Gemeinschaft, auf Gott, auf den Mitmensch und so Frucht bringen tut. Und daraus entsteht dann ein Gemeinschaftsmerkmal. Und ich will jetzt in einem so kurzen Überblick darüber gehen. Wenn ihr das vertieft anschauen wollt, müsst ihr das nach dem Gottesdienst separat machen. Oder selber für euch selber machen in der Gruppe. Also ich gehe jetzt hier schnell durch und um es konzentriert zu machen, lese ich das hier gerade ab. Stolz ist die Wurzelsünde. Wir selber wollen unabhängig von Gott sein und uns an seinen Platz stellen. Leute, die diese Energie stark haben, können der Gemeinschaft aber auch viel geben. Sie wollen etwas verändern. Sie wollen die Gemeinschaft voranbringen und den Dienst, und so, wenn sie das in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Ich lese es am besten auf Hochdeutsch vor, das geht noch einfacher. Sie wollen etwas verändern, wollen die Gemeinschaft voranbringen, und wenn sie das im Dienst der Gemeinschaft und nicht für sich selbst tun, bauen sie die Gruppe und deren Mitglieder auf und machen sie stark. Völlerei ist nicht primär viel Essen. Es geht vielmehr um den übermäßigen, sofortigen und ausschließlichen eigenen Genuss. Das Gegenmittel ist eine gute Abwechslung zwischen Feste feiern in der Gemeinschaft. Das passiert übrigens in der Bibel sehr viel. Jesus hat extrem viel an Fest teilgenommen, damit seine Jünger gegessen. Und im Gegensatz Stille mit Verzicht, Rückzug und Konzentration auf Gott. Mittelmaß ist eine schlechte Alternative, weil da sowohl das Feiern und der stille Rückzug fehlen. Neid ist das Vergleichen mit anderen und besser sein wollen. Man will damit sein Selbstwertgefühl aufwerten, weil man unglücklich mit sich selbst ist. Mit meiner einzigartigen Gabenkombination kann ich der Gemeinschaft dienen. Leute, die Neid haben, die sind häufig so, dass sie extrem viel investieren und gut sein wollen in dem, was sie machen. Und damit, und die Leute finden so auch ihre Identität in der Gruppe. Gier ist auf die Zukunft ausgerichtet. Man spart nicht, weil man sich etwas kaufen will, sondern weil man Sicherheit haben will. Unabhängig von Gott. Versorgung zielt darauf ab, genügend Ressourcen zu haben, mit diesen haushälterisch umzugehen, diese mit anderen zu teilen und die Gemeinschaft zu versorgen. Sei das mit Geld, Wissen oder dem Evangelium. Wut ist nicht per se schlecht, aber ihre größte Gefahr liegt in der Nähe zur Selbstgerechtigkeit und ihrer potenziellen Ausrichtung auf eigene Rache. Gerechtigkeit setzt sich mit Liebe und Gnade für die Schwachen ein. Sie sind ihr nicht egal, sie kümmert sich. Gerechtigkeit überlässt die Rache Gott. Trägheit ist Faulheit und auch reine Konsumhaltung. Ich will unterhalten werden, aber nicht aktiv werden. Sie mündet in einer Müdigkeit aufgrund mangelndem Sinn und Leidenschaft. Erneuerung stellt den Status quo in Frage. Trainiert, arbeitet, zieht sich zurück in Meditation und Spiritualität und will leidenschaftlich verändern und erneuern. Wollust stellt mich ins Zentrum und macht die anderen zum Werkzeug dazu. Vollständige Intimität ist ein Zustand des frei von Sorge und das eigene Vergnügen sein. Es ist der Zustand, in dem wir uns selbst vergessen können. Das können wir in Anbetung erleben. Ich weiss, das war jetzt extrem schnell gewesen. All die, die nachher die Liste wollen, meldet euch bei mir, ich kann sie euch verschicken per Mail. Aber ich finde, es hat ein bisschen etwas, oder? Die positiven Aspekte, eine Gemeinschaft, wo alle Sachen vertreten sind, ist eigentlich die perfekte Gemeinde. Und eine Gruppe, wo alle Leute mit diesen Charakterzügen da sind, ist eigentlich die perfekte Hölle. Also, und jetzt zum Selbstversuchen. Ich könnte jetzt wissen, hey, welche von den Energien habe ich stark, wo bin ich schwach und was hat das für Auswirkungen? Das ist mein Selbsttest, den ich gemacht habe. Und ihr seht hier, meine grösste Energie ist die Identität und die zweitgrösste die Versorgung. Ich habe grosses Potenzial in der Gabenaktivierung, dass ich meine Gaben einsetze für die Gemeinde. Und in der Bedürfnisorientierung. Wie am Anfang, als ich das gesehen habe, dachte ich, mit dem kann ich gar nicht anfangen. Das ist echt komisch, Identität und Versorgung. Was bedeutet denn das für mich? Wenn das Negative lese, heisst, dass ich neidisch bin und geizig. Das fühlt sich, Wobei, wenn du da hohe Werte hast, heisst es nicht prinzipiell, dass du dann extrem neidisch bist, sondern du hast einfach viel Energie dort. Und die Gefahr, dass du neidisches Verhalten zeigst, ist gross. Ich habe dann darüber nachgedacht, ich merke doch, es hat schon einige Züge an mir, in mir drin, dass ich häufig Spitzenleistungen bringen will, dass ich mich mit anderen vergleiche und will doch im vorderen Drittel sein, in der Ski-WM auf dem Treppli stehen, wenn es irgendwie geht. Und dass ich manchmal schadenfreudig bin, wenn irgendeinem anderen etwas misslingt. Wie wende ich jetzt das an in meinem persönlichen Leben? Der Christian Schwarz schlägt Folgendes vor. Er sagt, du musst die innere Stimme, die eben so in Situationen, wo du merkst, oh, ich reagiere dann immer so, gib diesen Situationen Stimme. Weil die sind ein Teil von dir, aber sie sind nicht ausschliesslich nur ein Teil von dir. Du bist nicht nur so, das ist einfach ein Teil von dir. Also gib diesen Stimme. Und gib dann auch einen Namen dazu, das macht es ein bisschen einfacher. Und das habe ich dann für mich gemacht. Ich gebe euch einfach einen Teilauszug dazu. Es gibt so den Mister, ich muss es umkehren, ich sehe ihn besser. Es gibt so den Mister Ehrgeiz bei mir. So, ich will für mich selber immer der Beste und der Schlauste sein. Ich will mir immer wieder selber beweisen, dass ich das kann. Es gibt den Lehrer, das ist die andere Seite. Ich tue wirklich mir gerne Wissen aneignen. Und das dann weitergeben. Ich hoffe, ihr merkt das heute Morgen ein bisschen. Ich habe eine Tendenz zu stolz. So ein bisschen da, ich bin wirklich gut, wertschätze das. Ich habe aber auch das Helfergehen in mir drin, der sagt, hey, ich will, dass es anderen gut geht, ich will, dass andere weiterkommen. Und wenn ich etwas mache, ich bin so der Typ, der all in, oder ich setze es dann voll richtig, nicht nur ein bisschen, sondern ich will es richtig machen. Und die Idee dahinter ist, dass man bei diesen stärksten Energien sich so hinterfragt, was sind denn so typische Charakterzüge von mir? Und dann die auch qualifizieren tut. Was ist Gefahr, dass es mehr in Neid ausarten tut? Oder ins Negative, ins Egoistische? Ist es nur für mich? Ich bin wichtig? Und was geht in Richtung Gabenorientierung, in Richtung für Gemeinschaft? Wo setze ich die Energie, die ich habe, für Gemeinschaft ein? Und das Schwierige ist, dort, wo es um mich selber geht, einfach unterdrücken und sagen, ich darf jetzt nicht mehr egoistisch denken, ich darf jetzt nicht mehr, das klappt nicht. Ich glaube, das sehen wir bei 100 Beispielen, vor allem auch bei mächtigen Männern auf der Welt. Du kannst die negativen Tendenzen nicht einfach so unterdrücken. Sondern ich glaube, das Ziel ist, all die Stimmen, all die Orientierungen darin zusammenfassen und auf einen positiven, gemeinschaftsaufbauenden Aspekt zusammenbringen. Bei mir könnte das sein, ich liebe es, mir Wissen anzuzeigen und das andere möglichst perfekt weiterzugeben, sodass sie wachsen können. Und dafür, um das zu erreichen, scheue ich keinen Aufwand. Merkt ihr eigentlich, so all das, was mich ausmacht, zusammenfassen und auf einen positiven, gemeinschaftsfördernden Aspekt anbringen. Das ist so die Idee dahinter bei der praktischen Umsetzung, dass man das schafft und erreicht. Ich komme zur Zusammenfassung. Gott versorgt uns mit Energien. Jeder von uns ist einzigartig. Er gibt dir Energien, er gibt dir auch Gaben. Und er unterstützt dich. Zusammen mit ihm kannst du das, wo du stark bist, wo du viel Energie hast, kannst du umsetzen für die Gemeinschaft. Und wenn du scheiterst, geht es weniger um verurteilt zu werden, sondern nicht nur ums verurteilt werden, es ist auch gesund werden, wieder aufbauen. Nützt die Chance vom Gleichen, vom Gemeinsamen, beim Einsetzen, beim Reden mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Und Gott wirkt dann auch ein gutes Werk daraus. Das ist die mittelkurze erste Übersicht über das Thema Energie, wo Gott in uns hineinlegt, gibt. Wenn du jetzt einfach heimgehst und sagst, ja, ist eigentlich noch interessant gewesen, was gibt es eigentlich zum Mittag, dann ist die Wirkung von dieser Predigt überschaubar. Wenn du sagst, nein, ist eigentlich noch spannend, ich will eigentlich auch kennenlernen, was sind denn so die oh nein, komm, wir haben es da. Ich will mein eigenes Profil kennenlernen und die Stimmen. Dann kann ich dir zum einen das Buch empfehlen. Die drei Farben der Gemeinschaft, das ist das, was ich jetzt erzählt habe, recht gut beschrieben und auch die einzelnen Energien. Und das, was ich so ganz kurz in einem Satz zusammengefasst habe, ist an dem beschrieben. Es lohnt sich, das in einer Gruppe zu machen, wo man ein bisschen diskutieren kann. Also, wenn du in einem Hauskreis bist, wäre das ein Thema, das ihr gerne durchnehmen könnt. Wenn du sagst, nein, ich bin kein Hauskreis, aber es interessiert mich dringend, man kann es gut auch alleine lesen. Und wenn du sagst, nein, alleine schaffe ich das nie, in einem Hauskreis bin ich nicht, ich will aber unbedingt, dann melde dich doch irgendwie beim Simon oder bei mir. Vielleicht können wir sogar irgendeinen Anlass organisieren, dass wir uns hier zusammentreffen und das machen. Ich würde mich zur Verfügung stellen, hier unterstützen, mitzuwirken. Wenn du sagst, es geht mir nicht nur um die Energie, ich will so eine Gesamtübersicht, Gott ist unkaputtbar, das gibt es eine Gesamtübersicht. Wenn du sagst, nein, das ist noch viel zu wenig, ich will wirklich tief einsteigen, das ist der erste Band Gottes Energie, so die systematische Theologie-Auslegung. Lohnt sich zum Lesen, es ist der erste Band, es kommt jetzt gerade der zweite Band raus und nächstes Jahr kommt der dritte Band raus. Ich bin gespannt, was noch alles auf mich zukommt bei dem Entdecken von dem und ich hoffe, ich habe dich ein bisschen lustig gemacht, um die Energie anzuwenden. Weil am Schluss sind wir wieder dort, wo wir gestartet sind. Gott schenkt Energie. Wir können ihn lieben, indem wir seine Energie aufnehmen. Wir können es selber lieben, indem wir die Energie, die wir haben, positiv einsetzen. Weil es wirkt wirklich positiv. Auf mich selber, wenn ich nicht mehr neidisch bin, sondern etwas weitergeben kann. Es ist viel schöner, 100 Franken jemandem schenken, der es wirklich braucht, die 100 Franken auf der Bank haben. Das macht es zufriedeniger. Und die rundherum profitieren auch. Liebe Gott, dich selbst und den Mitmenschen. Ich hoffe, ich konnte dich können lustig machen und wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Ich bete zum Schluss. Grosser Gott, ich sage dir vielmals danke, dass du uns so ernst nimmst, dass du uns geschaffen hast nach deinem Vorbild und dass du uns so lieben tust und dass du uns mit Energie versorgen tust, dass du Gemeinschaft haben willst mit uns und dass du noch viel mehr für uns parat hast. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns helfen tust, auch, dass wir die Energien, die du in uns hineingelegt hast, entdecken, dass wir die Auswirkungen entdecken und können für die Gemeinschaft einsetzen, sodass wir wirklich nach deinem Willen unterwegs sein können. Segne uns doch dabei, hör doch du durch deinen Heiligen Geist zu uns und zeig jedem von uns, was dran ist. Ich danke dir, dass du treu uns zur Seite stehst. Amen.